Herzlich willkommen zu Chick-Chick. In diesem Podcast reden wir über Chick-Lit. Das sind die Bücher mit den kitschigen Cover, die in der Bestsellerliste immer ganz oben sind, ohne dass jemand zugibt, dass er oder sie sie gerne liest. Historische Romane, Frauenschicksal mit Happy End, Liebesgeschichten oder wie wir gerne sagen, der Schlager der Literatur.
Hallo Nina, es ist schön, dass du heute wieder mal da bist. Wir haben Pfingstmendung. Ich rede jetzt extra ein bisschen lange, reden, damit du noch in Ruhe fertig essen.
Mir ist das Brot im Halsstück geblieben. Hallo.
Hallo und unter ein bisschen speziellen Umständen. Du bist einigermaßen weit Auto gefahren. Ich bin sehr weit Zug gefahren heute. Wir stürzen uns jetzt einfach rein in den Podcast.
Und wir beide haben das Buch schon vor einer Zeit gelesen, oder?
Genau.
Wir reden heute über unsere alte Bekannte Julia Krön, die geschrieben hat «Der Pakt der Frauen». Erschienen ist das Buch im Heine Verlag.
Genau. Julia Krön haben wir schon diverse Bücher gelesen von ihr, nicht immer unter dem Namen. Julia Krön hat ja diverse Pseudonyme, weil sie ja immer ein bisschen andere Richtungen schreibt oder ein bisschen andere Genres. Aber eigentlich geht es immer, wenn es mir recht ist, um geschichtliche Ereignisse, die sie in Romanen verarbeitet.
Ja, sie hat eben auch Geschichte studiert und Philosophie und Theologie und Religionspädagogik. Das habe ich jetzt hier abgelesen. Und ich weiss noch, mir hat extrem gut von ihr gefallen, Die Schöne von Florenz.
Oh ja.
Bella Donna, Die Schöne von Florenz.
Genau. Aber das war nicht unter dem Namen Julia Krön, wenn es mir recht ist. Gell? Dort hat sie einen von diesen
diverse andere Namen gehabt. Unter der Gattin Ochell.
Ja, genau.
Also, willst du mal alle ihre Namen noch schnell hören, bevor wir über das Buch reden?
Sehr
also, die
gern.
Julia Krön, die heisst auch Sophia Kronberg, Lea Kohn, Carla Federico, Katharina Till, Kira Brennan, Christine Adler, bis jetzt kennen wir nicht, oder?
Nein.
Und dann eben die Gattin Ochell.
Kennen wir.
Und Clara Jahn.
Kennen wir auch. Ja. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Folgen nachhören. Die sind irgendwo in unserer Podcast-Folgenliste-Universum. Genau. Die findet ihr. Wollen wir als erstes mal den Klappentext?
Ja, unbedingt.
Lesen.
Weil jetzt geht es ja um das letzte Buch, das wir von ihr gelesen haben, also von der Clara Jahn, ist es um einen Wald gegangen und um so einen Mann, der irgendwie Musik aus den Bäumen rausgeholt hat und er hat ein bisschen genervt,
genau.
Oder?
Es hat irgendwie spannend getönt, aber es ist halb so spannend gewesen.
Genau. Gut, also, hören wir mal.
Zwei Frauen, zwei Leben, eine Geschichte, die Mut macht. Wien 1976. Die junge Dozentin Katharina Adler sorgt bei den männlichen Kollegen regelmäßig für Schnappatmung. Selbstbewusst trägt sie knalligen Lippenstift und verbotenerweise im Hörsaal Hosen. Außerdem hat sie sich kein geringeres Ziel gesetzt, als die Geschichtswissenschaft zu revolutionieren. Dafür widmet sie sich Büchern, die von Frauen geschrieben wurden, speziell Kochbüchern. Als ihr dabei eine Rezeptsammlung aus der Feder ihrer Mutter Jule unterkommt, erkennt Katharina, dass sie erst die Geheimnisse ihrer eigenen Familie aufdecken muss, bevor sie die Welt verändern kann. Gemeinsam reisen sie und Jule nach Schlesien, an Katharinas Geburtsort. Dort lernt sie, dass es nichts Stärkeres gibt als Frauen, die zusammenhalten. Wie ihr sicher gemerkt habt, hat es ausnahmsweise mal wieder nicht geklappt mit einem Klappentextleser. Und wir mussten selber in die Bresche springen. Es ist vielleicht auch mal gut, das selber wieder zu lesen. Und es ist nämlich gar nicht so einfach, so einen Klappentext zu lesen. Und ich meine, ich habe es jetzt nicht einmal versucht, in einem schönen, reinen Hochdeutsch. Je nachdem, wie ich da hocke, habe ich das Gefühl, kann ich der S oder Dozentin, was ist noch gewesen, außerdem Geschichtswissenschaft, einfach nicht korrekt aussprechen. Also, sorry für den. Nächstes Mal werden wir wieder einen Profi am Mikrofon haben. Hoffe ich doch.
Ich habe also ein Smiley in mein Buch hineingemacht, und zwar wegen dir. Weil ich denke da, oh je.
Es geht ja um die Katharina. Ich muss nachher nochmal etwas sagen zum Klappertext. Aber es geht um die Katharina, die ja Assistent macht in Wien an der Uni, bei meinem Professor. Und sie ist da in ihrem Seminar und sucht ein gutes Thema. Und irgendwann sagt sie, und deswegen werde ich meine Übung zum Thema Kochbücher abhalten.
Und ich dachte, oh nein.
Kannst du dir aber vorstellen, wie es mir gegangen ist? Ich habe lustigerweise beim Prolog, also unter dem Prolog, quasi als zweiten Titel einfach mit Grossbuchstaben Food hergeschrieben. Weil ich dachte, okay, gut, das ist wieder mal ein Foodbuch, das eher in deinen Bereich hineingehört. Mhm. Und ich habe auch entsprechend die ersten paar Beschreibungen von irgendwelchen Kuchenrezepten schön flott überlesen.
Ich nicht. Selbst habe ich noch gelesen.
Ja.
Ja. Du, aber ich muss noch schnell, bevor ich es vergesse, weil es ist mir erst aufgefallen, als ich den Klappentext gehört habe, die Haupt-, also die Protagonistin, eine von diesen beiden heisst ja Katharina Adler.
Ja.
Und wie wir vorher von mir gehört haben, die Julia Krön hat einerseits Katharina Till, heisst sie, und andererseits heisst sie Christine Adler.
Ah, also ich habe irgendwo gelesen, dass sie ja auch einen Teil von ihrer eigenen Familiengeschichte aufarbeitet in diesem Buch.
Mit diesem Buch, ja. Ja. Aber ich hast weiss, du herausgefunden?
Nein, ich weiß nicht, welche. Ich habe noch ein Interview gelesen, wo im Rahmen von diesem Buch erschienen ist, aber dort erzählt sie das nicht so konkret. Also ja, ich habe es selber nicht herausgefunden. Aber Fakt ist ja, dass es eine Familiengeschichte ist, also eine Geschichte von einer Mutter und einer Tochter eigentlich vor allem. Und sie ist wieder mal so aufgebaut, wie diverse Bücher aufgebaut sind, nämlich sie spielt im Jetzt und Früher. Nein, das stimmt gar nicht, sie spielt in den 70er Jahren und früher, also einfach in zwei verschiedenen Zeiten.
Hey, nervt sie auch ein bisschen. Ich finde die,
ja, ich habe das nicht so gern. Ich habe das nicht so gern. Ja, immer wie lieber merke ich einfach Bücher, die einfach in einem Fluss
eine Geschichte sind. Man kann ja auch so anderswertig auf eine andere Art in die Vergangenheit gehen. Ja, das hat mich, also ich habe es wahnsinnig mühsam gefunden.
Ich glaube, mir hat es auch noch schwierig gedacht, weil für uns beide Zeiten ziemlich in der Vergangenheit liegen. Und weißt du, der Switch von dem Zweiten Weltkrieg Szenario in den 70er Jahren ist mir manchmal so schwer gefallen, weil nachher, es wird ja beschrieben, wie sie dort angelegt ist, sie hat ja offenbar auch Spass daran, die 70er Jahre so ein bisschen zu beschreiben und nachher kommt so in die farbigen Kleider und wie sie immer angelegt ist mit Violett und Orange und alles vermischt. Stimmt. Und irgendwie hat mich das in meiner Vorstellung immer ein bisschen blockiert.
Ja, und auch wie die ganze Gesellschaft war, hast du ja dann gemerkt, in den 70er Jahren ist man zumindest dort in Österreich, also es ist ja in Wien, ist man noch gar nicht wahnsinnig viel weiter als jetzt in diesen 40er Jahren. Hast du das Gefühl gehabt?
Ja,
weil sie ist
ja,
auch die
das stimmt.
Ich glaube, sie ist die erste, was ist sie denn? Eben Assistentin?
Assistenzprofessorin, wenn man dem so kann sagen.
Die erste weibliche an dieser Universität, dann finde ich so, ja. Und sie wird ja auch so behandelt, als ob sie nichts kann, weil sie eine Frau ist. Und irgendwie, also so viel weiter als in den 40er Jahren ist man nicht.
Nein, sie hat eigentlich mit den ähnlichen Problemen gekämpft wie ihre Mutter Jule, die ja, glaube ich, am Anfang einmal sagt, dass sie dann ja nie so eine Frau sein will, die einfach daheim ist und irgendwie zum Haus schaut quasi, aber sie ist ja nicht über diesen Punkt rausgekommen. Also sie hat zwar ja gearbeitet, aber eigentlich eben immer in dem Umfeld, wo man eine Frau erwartet hat zu dieser Zeit. Und Katharina später hat natürlich irgendwie schon einen Schritt gemacht und ist so ein bisschen in den akademischen Kreisen gewesen, aber so richtig gefackt hat es für sie ja dort nicht.
Und es hat auch nicht wirklich gefackt zum Lesen. Mhm. Ich hatte total Freude, als ich gelesen habe, was das geht, weil ich liebe ja so Professorinnen-Geschichten. Da habe ich letztes Mal in unserem Space Letter dargelegt. Aber ja, also sie ist irgendwie... Sie ist so unsicher, was verständlich ist, und sie ist gar nicht richtig. Das Professorenumfeld, das Professorinnenumfeld, das kommt mir zu wenig zu Geltung.
Ja, es ist auch, es hat auch so, halt irgendwann auch etwas abgelutscht. Ich weiss, es ist wichtig, dass wir über das reden, über die Missstände, die ja immer noch da sind und dass man das auch immer wieder erzählt. Und ich glaube, Julia Krön, in dem Fall geht es ja auch immer darum, also, Frauen von früher wie, zu zeigen und denen ihre Geschichte zu zeigen. Ja. Aber wenn man dann auch immer mit diesen Männern, wo die immer gleichen Sprüche wiederkommt in so einem Buch, irgendwann harzt es einfach so zum Lesen. Genau, so die herablassenden Sprüche, wo die Männer immer wieder und die Art, wie sie mit dem umgegangen ist. Man hat es jetzt einfach auch mal gesehen. Ich hätte lieber ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Geschichte gehabt. Also was mit ihr, ja, mit ihrem Leben oder ihrer Innen passiert ist. Und das ist hier nicht so zur Geltung gekommen, dünkt es mir.
Und ich hätte noch gerne so zwei Schweizer Kochbücher. Also es geht ja, sie halten ja nachher das Seminar über die Kochbücher, die ja vor allem von Frauen stammen. Mhm. Um das geht es ja. Und in der Schweiz gibt es ja, ich sage jetzt, gibt es ja zwei Frauen, die eben wirklich extreme Karriere gemacht haben. Über die eine habe ich darum jetzt gerade geschrieben, das ist die Susanna Müller. Mhm. Und die hat das fleissige Hausmütterchen rausgegeben. Ich glaube, irgendwie 1875 oder so. Und das ist so ein, das ist während 60 Jahren ein Bestseller gewesen. Und das ist einfach so hure krass. Mhm. Also die wäre noch gewesen. Und dann haben wir eben in der Schweiz noch ein anderes Kochbuch, das Fülscher.
Fülscher.
Fülscher. Und man sagt, wie auf dem Kochbuch sagt man einfach das Fülscher. Sie hat, weiss ich nicht, sie hat Fülscher geheissen. Aha. Und die hat auch ein Kochbuch geschrieben. Und das ist wie in jedem Haushalt gewesen. Und das hätte ich eben eigentlich da noch gern gesehen, weil da geht es ja eigentlich schon um deutsche Kochbücher, also in deutscher Sprache. Ja. Aber gut, nachher ist ja Geschichte die, dass Katharina im Laufe ihrer Recherche, zuerst findet sie eigentlich keine Kochbücher. Mhm. Ich habe jetzt heute schon etwa das fünfte Mal eigentlich gesagt.
Ist das unser Neues? Wir haben auch ein anderes Wort.
Also ich habe mal immer gesagt, genau.
Genau. Ja. Macht nichts, mir ist nicht aufgefallen.
Sie findet am Anfang ja keine Kochbücher. Mhm. Und nachher stößt sie aber zufällig auf ein Kochbuch, wo im Ort geschrieben worden ist, wo ihre Mutter gelebt hat. Mhm. In den 40er Jahren, oder?
Ja,
also während dem Zweiten Weltkrieg.
Genau,
Und zwar in Hirschberg.
Hirschberg, ehemals Niederschlesien, heute Polen. Wir haben noch ein bisschen recherchiert.
Sehr cool. Und das Spezielle an dem Kochbuch, also das hat mich schon noch fasziniert. Das ist eines von den wenigen Sachen, die mich noch fasziniert hat. Speziell an dem Kochbuch ist schon gesehen, es hat ja tschechische, polnische, russische, österreichische, deutsche Rezepte drin. Was ja total speziell ist. Und dann ist es vor allem zu einem Zeitpunkt rausgekommen, wo eben die Katharina mal feststellt, es hat, jetzt habe ich die Passage gerade nicht, doch es aber hätte keinen schlechteren Zeitpunkt geben können, um Rezepte aus aller Herren Länder, oh Gott, der Ausdruck hasse ich auch, aus aller Herren Länder zusammenzutragen und damit nicht nur ein Fest der Sinne zu feiern, sondern dem Wunsch nach kulturellem Austausch, nach Grenzüberschreitung, nach Internationalität Ausdruck zu verleihen. Weil so viele Nationen zusammenkommen und der Krieg tobt, eben, darum kein schlechterer Zeitpunkt. Und dann finde ich noch spannend.
Genau, ich habe die Passage auch angestrichen.
Ah, wirklich?
Aber weil ich einfach denke, die hilft uns sicher auch, um eben ein bisschen beschreiben, wieso dass das so ungünstig ist. Mir hat dort auch noch gefallen, dass es so wie ist gestanden, das war ein Satz vorher noch gewesen, dass die Länder, die dort eben vorkommen, dabei waren, um eine eigene nationale Identität zu kämpfen.
Ja.
So quasi. Und das hat mich auch noch gut gedacht, eben zum zu erklären, wieso dass das so speziell ist,
ja,
dass die das nachher alles dort so.
Und am krassesten hat sie, glaube ich, gefunden, also sagt sie, du hast eben mehrmals erwähnt, dass polnische Gerichte in einem deutschen Kochbuch auftauchen. Mhm. Das muss, ja gut, wenn man Geschichte ein bisschen kennt, ist es ja auch total krass.
Mhm. Und wir können ja vielleicht mal erklären, wieso sie zu diesen Rezepten kam. Ja. Sie hat ja, die Jule hat ja geschafft als Köchin, oder? Mhm. Und hat sich dann eigentlich mehr oder weniger heimlich irgendwie oder mit so ein bisschen Tricks in so eine Küche eingeschleust, in diesem Aussenlager vom KZ Gross Rosen, wo natürlich Frauen eben so, ja, wir sagen jetzt Frauen, dann sind es eigentlich Nummern gewesen.
Ja, dann waren es Nummern und ich habe mir da etwas angestrichen. Ich glaube, irgendeine Nazi-Seite, oder nein, die Frau, die immer mit den Nazis sympathisiert hat, die mit ihrem gleichen Haus gewohnt hat wie sie, sie sagt doch dort, diese Leute, wer sind denn diese Leute? Und dann sagt sie selber, im Grunde sind es ja gar keine Leute, Tiere sind es. Ja, genau. Und genau so zu behandeln.
Genau.
Also so krass. Eben, das sind die Frauen in dem Lager, genau. In dem Arbeitslager.
Und sie hat ja auch dort lang gebraucht, bis sie zu denen oder bis die Frauen Vertrauen zu ihr gefasst haben. Sie hat ja sehr böse reagiert, wo sie ihnen doch hat versucht, zu essen zu geben und Sachen mitzubringen und dann von ihnen auch erfahren, eben, was denn ihre Spezialitäten sind, die sie in ihrem Herkunftsland immer gekocht haben. Und so. Aber das ist eigentlich die Geschichte, um die es geht. Oder dass die Jule dort dann wie mit diesen Frauen solidarisiert und die Geschichte, also die Rezepte sammelt von diesen Frauen, um die einfach weiterzugeben. Und das ist so, hat mich gedacht, im Kontrast zu den 70er Jahren, wo ja für die Katharina schon auch schlimm waren, aber das war wirklich heavy cost, was man dort zum Teil gelesen hat.
Absolute, totale heavy cost, ja. Kost, das hast du jetzt also ganz schön gesagt.
Ja, gemerkt, es passt ganz gut. Das hat mich zum Teil wirklich auch hart gehabt, das zu lesen und wie die Leute dort mit diesen Frauen umgegangen sind, was die müssen durchmachen mussten. Oh, das hat mich zum Teil so beelendet.
Ja, das ist. Und es geht ja dann weiter, oder? Also der Krieg geht ja dann am Ende zu und das Lager soll aufgelöst werden. Ich glaube, ja, da kann man ja alles sagen. Das Lager wird ja dann aufgelöst. Und die Jule versucht ja, die Frauen zu retten, indem dass sie irgendetwas bauen lässt.
Genau, sie will sie wie noch so einspannen, dass sie eben nicht nutzlos werden.
Oder? Und vor allem, dass sie am Leben bleiben, wie sonst hätten sie müssen irgendwo hinlaufen und sie sind ja alle so abgemagert und so. Ja, nein, das ist
also sie haben so auf einen Todesmarsch hätten sie müssen gehen eigentlich und sie hat sie dort wollen retten und das ist ja dann eben ein Teil von dem Familiengeheimnis eigentlich, wo dann die Katharina entdeckt, oder? Wo sie das Kochbuch findet und ihre Mutter Jule auf das anspricht, reagiert ja die Jule also nicht offen, sagen wir es mal so. Und dann merkt Katharina, dass sich da irgendetwas verbirgt, irgendetwas ist in dieser Zeit passiert.
Und was man eigentlich ja schon von Anfang an weiss, ist, das Buch, das die Tochter Katharina findet, hat eigentlich ihre Mutter Jule zumindest wollen machen.
Genau, und sie hat aber sie ist selber schockiert gewesen, dass das Buch überhaupt in einem Verlag rausgekommen ist.
Und nachher ist ja einfach die Frage, wie ist es zustande gekommen, dass das Buch rausgekommen ist, weil die Jule hat es nicht gemacht.
Und das ist ja auch, das steht ja im Klappentext, die beiden reisen dann am Schluss eben in den Ort zurück und finden dann auch raus, wieso das Buch entstanden ist. Und
ist es dann eigentlich auch schon. Nicht?
Das ist es eigentlich auch schon. Aber genau, ich wollte es sagen. Ja, also das ist Geschichte.
Das ist Geschichte und viel mehr gibt es im Fall auch gar nicht dazu zu sagen.
Und sonst geht es ja, und das ist ja eigentlich ein schöner Gedanke, es geht um die Frauensolidarität, um den Pakt der Frauen. Aber eben, es ist dann am Schluss, endet es ja irgendwie ein bisschen cheesy eigentlich in diesen 70er Jahren, wo dann irgendwie dort Frauen zusammenkommen, die sie dann auch beschreibt mit einfach, was man dann halt eben so gemacht hat.
Ich habe doch irgendwie gar nie gesehen, den Pakt kann ich irgendwie nicht sehen. Was war denn der Pakt gewesen?
Also in der Vergangenheit quasi, oder in
der Kriegszeit. Das Buch heisst der Pakt der Frauen.
Ja, mal, die haben doch einen Pakt. Sie wollten dann zusammen flüchten von diesem Lager. Und ich glaube, das war der Pakt, dass sie zusammen das Lager verlassen. Und eben, da können wir jetzt ein bisschen einfach das bei dem lassen. Das ist eben dann das Geheimnis. Aber dann haben sie ja später eben auch wieder einen Pakt gemacht in den 70er Jahren. wo sie dann alle zusammen, die Frauen sind zusammengekommen. Und die Katharina ja hat herausgefunden, dass die Assistentin von der Uni ihr eigentlich die ganze Zeit hat geholfen, die Kochbücher zu finden. Ach, und so.
So, schau, dann habe ich alles schon wieder vergessen.
Ja, es ist, kommt mir jetzt auch so ein bisschen fortlaufend ad hoc.
Ich bin beeindruckt. Ich ja. bin auch ein bisschen abgelenkt jetzt von einer Stelle, die ich angestrichen habe, wo vielleicht die einzige lustige Stelle ist da drin. Mhm. Und irgendwie statt dem Brief hatte Katharina mit der Mitteilung eröffnet, dass Muschi, eine von Lias Katzen, die wie ihre Hasen immer den gleichen Namen trug, ja. Durchfall hatte. Ja. Also ihre Katzen haben immer Muschi geheißen und ihre Hasen.
Aber es ist so lustig, wir haben glaube genau die gleichen Stellen angestrichen, ja, weil es einfach auch so rausgestochen ist, genau, dass mal eine Stelle lustig ist oder so. Aber ich habe natürlich wieder sprachlich ein paar Sachen gefunden.
Ja, du nur etwas auch. Gefunden, fang du an.
Okay, weil ich habe ein Déjà-vu gehabt und ich habe mich dann gefragt, ist das wirklich in einem anderen Julia Krön oder irgendwas?
Oh, was sagst du jetzt? Hey?
Ja, also es hat eben diverses, also natürlich das Lachen, das über die Lippen stolpert. Die Lippen stolpert,
okay.
Und ein Ton springt über die Lippen. Einisch.
Aha. Bei mir ist es ein befreiendes Lachen, das lange zwischen Mund und Brust festgesteckt hatte. Bedrängt von Angst.
Oh Jesus. Das habe ich überlesen. Aber weißt du, was es noch gehabt? Warte mal. Ein Lachen kitzelt die Kehle. Das ist schon mehrfach vorgekommen.
Ja, das haben wir wahrscheinlich bei ihr gelesen.
Ja, und dort habe ich dann so gedacht, ehrlich gesagt, also wir kommen nirgends zu den Sätzen, aber ehrlich, im Fall dort habe ich dann so gedacht, hey, muss man denn. Sie hat zum Beispiel das Lachen kitzelt die Kehle ist im Fall auf einer Seite und erst so etwa 5 Seiten später wieder gekommen. Und wenn man halt alle Bücher von diesen Leuten liest, dann schaut man ja das. Dann denke ich so, man muss man das irgendwie immer wieder.
Aber vielleicht tut man das so in einem Creative Writing Dings, tut man das Lachen ist vielleicht das Thema.
Ja, sie unterrichtet das übrigens, Creative Writing. Aber ich finde es eben nicht mehr so creative, wenn es irgendwie jedes Mal wieder vorkommt.
Ich auch nicht. Aber das ist vielleicht jetzt ihr Markenzeichen mit dem Lachen.
Ja. Gut. Wenn wir schnell zu den Sätzen.
Ich weiß im Fall, ich habe vergessen, ob ich einen lustigen Satz habe. Oder? Nein, wahrscheinlich ja nicht.
Ich ganz sicher nicht.
So lustig ist es ja nicht. Eigentlich war es nicht.
Willst du anfangen?
Nein, ich habe. Ah doch, ich habe, glaube ich, noch eine gute Beschreibung gefunden. Mhm. Es geht um die Jule und wir sind im 1943 und es wird ein Haus beschrieben. Mhm. Und dann steht da Efeu und Rosenstöcke rankten sich dort und sie hatte stets das Gefühl, dass jederzeit ein Tuchhändler aus dem 16. Jahrhundert um die Ecke kommen könnte. Ist absolut nichts Spektakuläres, aber ich stelle bei mir manchmal auch so vor, wenn ich in so Altstädten bin oder so und es hat nichts rum. Und wenn ich so ein bisschen die Augen zusammenkneife, dann überlege ich mir manchmal auch, jetzt kommt irgend so ein Tischler oder so ein Markthändler um die Ecke rum, weil es gibt so Städte, da kannst du es so gut vorstellen. Ja. Oder zum Beispiel bin ich jetzt gerade in Bozen gewesen. Dein Hund hat seine Schnauze auf meinem Oberschenkel.
Ich weiß nicht, was der hat.
Es ist ein bisschen irritierend. Nein, ist gut. Ist absolut kein Problem.
Nein, ist so
nervös. Ich war gerade in Bozen und dort gibt es eine Goethe-Gasse. Und es sieht wirklich noch so alt aus. Und dann hat es eben dort ein Restaurant, das Vögele, und das hat mal Roter Adler geheißen, aber das war dann ein bisschen zu faschistisch gewesen. Und jetzt heisst es Vögele, und das hat den Goethe-Keller, und dann bist du dort rein, und es sieht noch so uralt aus, nachher kommst du auf die Straße raus, und wenn es eben keine Leute hat, dann kannst du dir eben vorstellen, wie der Goethe
Also wenn keine Leute
mit seinen Dings kommt und richtig Italien, also wir sind noch in Italien, aber noch richtig Süden unterwegs ist und ich stelle mir eben immer so Zeug vor und darum habe ich das noch cool gefunden, dass sie sich das auch so vorstellt, dass irgendwie ein Tuchhändler aus dem 16. Jahrhundert um die Ecke
kommt. Ich finde es vor allem lustig, dass du die Augen zusammenkneifst, wenn du das machst.
Wieso?
Also ich weiß auch nicht, weißt
du... Ja, weißt du, dass du keine Leuchtreklame siehst, aber, ja, wenn du gut, siehst, aber du hast so viel modernes Leben sonst.
Nein, okay.
St. Gallen ist übrigens auch so.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gut. Ja, nein, das kann ich mir vorstellen. Ich habe im Fall auch nicht einen mega spektakulären Satz. Mir ist er einfach in den Soul gestochen, weil ich ihn irgendwie noch gut gefunden habe. Der Jule, also es ist, wir sind da im Jahr 1937 bis 1938. Und Jule erzählt, glaube ich, irgendwie von ihrer Schulzeit. Und er sagt sie, im Unterricht hatte sie den Kopf irgendwann nur noch dann gehoben, wenn die Lehrerin sie an den Zöpfen zog. Und das habe ich irgendwie noch einen schönen Satz gefunden.
Ja, das finde ich im Fall auch.
Gell?
Ja.
Oder auch, es ist ein gutes Bild irgendwie. Das ist einfach, ich habe mir das sehr gut vorstellen. Darum habe ich den angestrichen. Und ich hätte aber eigentlich auch noch einen zweiten angestrichen. Wo ich jetzt aber nur heute der Neugierde halber schaue. Wo ich aber eben nicht so sicher bin. Weißt, also ich finde, die Julia Krön hat immer so ein Talent, so ein zwischen eigentlich super gut schreiben und er aber auch eben ein bisschen too much.
Ja.
Und hier bei dem, kannst du mir vielleicht sagen, wie du es empfindest, habe ich irgendwie, bin ich dann so ein bisschen, so ein gefunden, manchmal ist es einfach ein bisschen zu viel, das Gute.
Ich sehe, du bist jetzt recht gegen Ende vom Buch und gegen Ende habe ich gefunden, so jetzt lange es dann im Fall, mit all diesen Zufällen und mit diesen cheesy Begegnungen und diesen schlimmsten Sachen, die passieren, das ist,
ja, und eben auch einfach so das Überbeschreiben, also vor lauter gut beschreiben, dann manchmal auch so Bilder machen, wo ich dann finde, das ist jetzt so wie nicht nötig gewesen. Also wenn sie dann sagt, die Kapitel ihrer Lebensgeschichte glichen eher einem Haufen Mikado-Stäbchen, die wild durcheinander lagen und die man vorsichtig herausziehen musste, ohne dass eins die anderen berührte. Und ja, da das ist so ein bisschen kill your darlings, weißt du? Ich meine, manchmal hat man doch dann, den Satz findet man dann super und ich finde, von denen hat es mir ein bisschen zu viel drin gehabt.
Ja, aber ich schaue jetzt übrigens gerade, da liegt, viele Fragen lagen auf ihren Lippen.
Siehst du, Fragezeichen?
Wie Mikado-Stäbchen. Ja.
Also da mit diesen Mikado-Stäbchen, eigentlich ist es ja noch gut, das sage ich dir eigentlich. Es ist noch gut, aber ich komme gleich ein bisschen Kopfheber, wenn ich mir jetzt überlege, wie sie jetzt das genau meint.
Aha. Nein, aber irgendwie... mir ist es manchmal fast zu blumig. Und, aber etwas hat mich noch fast mehr gestört, obwohl, vielleicht kenne ich einfach die ganze Repertoire auch nicht so gut, aber sie beschreibt eine Szene in der Disco in den 70er Jahren.
Ja, und was trinkt sie dort, weißt du
das
noch?
Das weiß ich noch.
Ja, sie hat so Lust gehabt. Irgendwie Campari, nein, nicht Campari. Sie trinkt etwas und ich
dachte, sie trinkt.
Gott, das hätte ich gerne trinken.
Dort ist sie auch so ein bisschen, eben, dort ist sie so ein bisschen
rausgekommen. Da wird sie ein bisschen locker, gell? Gehabt,
aber jetzt musst du eben hören, zu welcher Musik. Und dort muss ich dich fragen, hast du jemals wirklich abtanzt wie eine Wilde zu Bob Dylan, Cat Stevens und Paul Simon?
Nein.
Muss nicht. Dort habe ich dann gedacht, bist du wirklich mal in den 70ern in einem Club gewesen? Also ich glaube, Cat Stevens, zu dem hat man also nicht mega können abgehen.
Also Julia Krön ist im Fall nicht in den 70ern in einem Club gewesen. Ich glaube, die ist etwa so alt wie ich. Und wir sind ja,
genau,
also ich
bin ja in den 70ern, du ja. Ja, ich glaube auch. Das hat mich dann auch ein bisschen gefunden. Ja, ist ja schon gut. Aber vielleicht einmal weniger... historisches Zeug beschreiben und
ich bin natürlich begeistert ab dem Thema Kochbücher, weil ich meine Kochbücher erzähle, also sagt sie auch, erzählen ganz viel Geschichte. Und wenn du dich an Kochbücher haltest, dann weißt du enorm viel über die Zeit. Mhm. Aber und darum hat es auch so zwei, drei Sachen gehabt. Also ich habe mir irgendwie nichts können merken, aber ich habe mir noch zwei Essen notiert. Und das eine ist, alles super oberflächlich, Marillenkuchen, das ist doch einfach das schönste Wort, was es gibt. Ne? Es sind Marillen, nicht Aprikosen.
Ich weiß es nicht. Glaub. Ja, es kann sein. Das habe ich überhaupt nicht hinterfragt. Aber ich habe hier auch noch ein schönes Wort gelesen, nur falls du möchtest nachschauen, könnte ich überbrücken.
Ja.
Der Ribiselnsaft.
Ah, Ribiseln sind von Johannisbeere, oder?
Ah, das habe ich nicht gewusst.
Mal. Also mal. Doch, ich weiss es. Und zwar, wenn ich mal in Linz war und Linzer Torte hat Johannisbeere drin. Ribiseln. Und ihr sagt dem, glaube ich, ganz komisch in dem Bern. Nein.
Johannisbeere sind Heidi.
Nein,
das sind Heidelbeeren. Das ist nicht, ah nein, Meertrübeli.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, Ribisle würde man hier nicht sagen, das ist etwas anderes. Ribisle.
Marillen sind Aprikosen. Ja. Ja, im bayerisch-österreichischen Sprachraum. Mhm. Und dann ist noch etwas anderes, und das ist so lustig, ich habe da die letzte haben wir das diskutiert, weil ich schreibe ja manchmal über Essen. Mhm. Und ich wollte etwas über das Essen von den 70er Jahren lustigerweise schreiben. Also ich habe noch nicht, aber ich bin mir so überlegt, aber nachher müssen eben russische Eier rein. Und sie hat da das auf Seite 333, ja. Und sie auch mit ihren russischen Eiern. Und wir haben eben die letzte überlegt, man hat sich das weglassen, die russischen Eier.
Also ob man das so, ja. So nennen oder nicht?
Ja. Also ja. Sie heissen ja schon so, aber man sie tut die, jetzt irgendwie einfach nicht mehr russisch. Ja. Es ist so eine doofe Diskussion, aber das ist mir aufgefallen. Sie hat es jetzt hier aufgeführt, logischerweise.
Ja.
Mit Gurkenschiffchen.
Hat es so russischen Salat in Neumann, die russischen Eier? Oder muss irgendetwas so mastig, es ist doch nicht im Ei in.
Ah ja, es hat ja dann russischen Salat gezeigt. Genau, russische Eier sind, glaube ich, als Kind sind wir manchmal in einem Restaurant da essen, einfach gekochte Eier mit u viel Mayonnaise
drauf. Mit Mayonnaise drin, aber ja.
Oder deine, ja genau.
Gell, ich glaube, es ist irgendwie ja. So wie ein Schiffli.
Ja, es ist, das Eigel ist mit der Mayonnaise vermischt. Ja. Und es ist doch einfach das Geilste ja. Zum Essen. Ja, also ja, da habe ich jetzt schon ewig nicht mehr
also.
Ja, ja, nein,
heute machen wir russische Eier.
Und russische Salat, Jesus Gott. Ich habe früher noch ganz viel russischen Salat gemacht. Mhm. Das ist mit so Schicht und dann immer so eine Schicht Mayonnaise und tatsächlich von einer Russin das Rezept. Das war super gewesen, aber jetzt schießt es mich einfach halt zum russischen Zeug machen, aber eigentlich ist es doof.
Ich glaube, russischen Salat auch nie wahnsinnig gerne. Mir ist das immer zu mastig.
Ich habe auch den aus der Büchse so gerne.
Ja. Ja. Also jetzt haben wir viel gemacht aus diesem Buch, finde ich.
Sehr viel. Jetzt reden wir noch über das Cover.
Ja, übrigens, etwas möchte ich noch schnell sagen. Ah. Weil das habe ich dann aufgeschrieben, darum, dass ich noch etwas auch noch einmal gesagt habe, wo ich mich schon darauf vorbereitet habe. Mir ist ein Begriff in diesem Buch aufgefallen, der in fast allen Büchern vorkommt.
Von Ihren oder allgemein?
Nein, allgemein. Ich habe jetzt von Nele Neuhaus ja wieder Diverses gelesen und dort kommt es im Fall auch fast in jedem Buch vor. Und ich weiss nicht, wieso das. Also jetzt in dem Fall sind es vor allem glaube ich, Autorinnen und sicher auch Autoren so auf den Begriff stehen, wenn sie etwas beschreiben, wie bei den Knöcheln so weiss wird, wenn die Leute so ganz fest sich anspannen. Manchmal kommt es mir fast vor, wie man will einfach den Begriff unbedingt noch in einem Buch haben.
Ich sage nur eins, Creative
Writing
Kurs. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und dann tut man sich so ein bisschen die besten Beschreibungen merken. Und, aber das ist jetzt wirklich einer, der kommt überall vor, wie knöchelweiss werden, wenn
das
anspricht.
Es wird schon weiss, oder?
Ja, es wird schon weiss. Aber jetzt, also auch nicht so. Ja, vor allem, wenn machst fällt, du so fest
Ja, vor allem, fühlst. Es fällt einem ja eigentlich nie auf, so im Alltag, oder?
Ja. Da sage ich nur Mist, Mist, Mist. Ist dir das aufgefallen im Buch?
Nein.
Sie hat etwa dreimal Sachen gesagt und immer dreimal Mist, Mist, Mist. Und er manchmal so verflixt, verflixt, verflixt.
Nein, das ist von mir aufgefallen. Aber es ist einfach schon eine Weile her. Also ich bin einfach nicht so Fan im Fall. Ich finde es ein bisschen, wir haben jetzt die Julia Krön, glaube ich, gesehen.
Und ja, und was vielleicht auch ein bisschen die Erklärung ist, obwohl die haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon gehabt, bei der Jenny Colgan, ist Julia Krön bezeichnet sich selber als Schreibaholik. Und das ist einfach das, was man auch einfach halt wirklich ein bisschen merken.
Ja.
Dass die Geschichten manchmal, ich finde bei ihr super schön, ihre Ideen, ich finde es super, sie ist Historikerin, die soll bitte die Sachen aufarbeiten, aber
Und wie es ist einfach eben wie gesagt, also nochmal die Bella Donna, die Schöne von Florenz, das war eine Geschichte vom, oh Gott, von wem? Von Michelangelo?
Genau.
Ich weiß auch nicht mehr genau, aber das habe ich genial gefunden.
Aber eben jetzt hier auch wieder einfach so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt.
Ja, das heißt schon recht, sie sollten vielleicht einmal 3 Monate Schreibpause machen und dann wie so konzentriert das nächste Buch.
Genau.
So. Und eben zum Cover ist die Frau mit dem, mit dieser Bluse und dem Senf, mit dieser senfgelben Hose. Und es sind so 2 Frauen, ich komme nicht recht raus.
Ich komme auch nicht raus, vor allem sind sie sicher nicht Mutter und Tochter.
Nein.
Sie einfach 2 Frauen. Ja.
Ja, nein, es ist eigentlich noch okay.
Ja, ich glaube auch, also aber das Cover verspricht einfach irgendwie ein bisschen zu viel. Also man hat auch wirklich das Gefühl, eben, es geht irgendwie um eine Frauenfreundschaft oder irgendetwas. Und das kommt ja der schlussendlich zu wenig für.
Ja.
Ich weiß auch nicht. Ich habe es auch nicht super gefunden. Nicht gerade Mist, aber irgendwie.
Also Mist,
mittelmäßig, oder?
Ja. Und jetzt habe ich. Jetzt könnte man ja noch sagen, was man als nächstes lesen. Weil, das habe ich eben schon angefangen.
Genau. Ah, du hast schon angefangen. Willst du etwas dazu sagen?
Ja, ich kann es eben gerne noch sagen. Ich habe ja vorher von Bozen geredet. Ich bin jetzt eben ein bisschen Südtirol-Fan. Und das nächste Buch spielt in Bozen, also auf dem Ritten, das ist der Berg dort, also der Berg, der Hügel dort bei Bozen. Und es heisst Späte Ernte und es geht um Äpfel. Oh, aber nicht um Kochen, gell? Es geht um Äpfel und geschrieben hat es Nicole Wellemin. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, aber ich glaube, es stimmt. Schon in Prag und München. Nicole Wellemin, Späte Ernte, aus dem Piper Verlag. Und ich habe total Freude. Hat schon damit zu tun, dass ich gerade dort war. Und zwar in dieser Woche, wo ich Apfelblüten gerade so richtig krass
aufploppt sind.
Blüten. geblüht haben. Ja. Aber es ist total ein schönes Buch, finde ich.
Ich habe jetzt da parallel noch schnell etwas gesucht. Aber man kann so einfach auf unserem Archiv von Rocket schauen. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, hast du dich noch erinnern? Max von Miland, ein Tiroler Singer-Songwriter.
Ja, natürlich.
Haben wir doch entdeckt sozusagen als Vorband von AHA, glaube
ich. Ja, genau.
Kannst du dich erinnern?
Ja, ja.
Und nachher war das ja so eine lustige Geschichte gewesen, irgendwie. Ich weiß nicht, sind wir dort zusammen gewesen oder bin ich alleine dort gehockt? Ich habe, glaube ich, schreiben über das AHA-Konzert, habe aber den Max von Miland auch super gefunden. Und nachher habe ich irgendwie gedacht, ah, da könnte man vielleicht mal etwas machen auf Rocket. Und nachher ist die Band plötzlich neben mir gehockt am AHA-Konzert.
Ja, nein, ich bin dort als so ganz normale Zuhörerin.
Genau, aber du bist
im Hallenstadion war da gewesen, aber ich bin dort gewesen, aber nicht.
Ah, eben. Und dann sind die irgendwie neben mir, oder ist der Max von Miland plötzlich neben mir gekommen?
Ah, Mann, jetzt kommt es.
Und dann habe ich doch dem gesagt, hey, wir machen mal etwas auf Rocket. Und dann haben wir ein Interview gemacht, auf Tirolerisch.
Auf Tirolerisch.
Genau. Und hat es voll so transkribiert, wie er.
Hey, da muss ich wieder mal lesen.
Das ist sehr lustig und es hat ein Wort dort, das mir jetzt leider nicht mehr in den Sinn kommt. Ich finde das irgendwie, das hat mir total gefallen, das zu machen.
Hey, aber dann muss ich wieder mal lesen.
Man kann unter Rocket Space auf unserer Webseite haben wir ja eine Rubrik Archiv. Dort kann man rein und dann kann man eingeben Max von Miland und kann das, falls man Lust hat, nachlesen. Es ist übrigens super. Auch sehr schöne Musik, also darum sage ich es
eigentlich auch. Ich mag mich erinnern. Mhm. Aber er ist ein Österreicher, oder?
Nein, ich glaube, er ist...
Also Südtiroler.
Ich habe mich jetzt vorhin gefragt, er hat irgendwie jetzt mal etwas von Bozen gesagt, aber ich glaube, dort haben sie sich gespielt. Aber er kommt, glaube ich... Aber er kommt von der Nähe von Bozen.
Aber sie redet ja... Ja, dann ist... Ja, sie redet ja dort so Süd... Also so Dialekt und manchmal verstehst du es relativ gut, weil es so ein bisschen Schweizerdeutsch ist.
Genau. Ja. Also, ich freue mich auf das Buch.
Ja.
Und ich freue mich auf das nächste Mal. Sonst haben wir, glaube ich, nicht mehr zu mitteilen.
Mitzuteilen. Nicht mehr.
Nein.
Dann wünsche ich einen schönen Abend.
Das wünsche ich dir auch.
Allerseits.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.